psychisch anspruchsvolle und sensible Themen recherchieren. Was das mit Nebelkindern und Glaskindern zu tun hat, dazu haben wir Stephanie Gregg eingeladen. Sie hat dazu Romane geschrieben und erzählt ganz genau, wie tief sie eingestiegen ist.
Ja, ich habe mich super abgeholt gefühlt von ihr, von ihren Themen, von der Art, wie sie arbeitet. Habe mich sehr verbunden gefühlt und deswegen natürlich auch genau nachgefragt. Hört auf jeden Fall rein, super spannende Folge.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Das ist Folge 310 von Die zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen von Büchern im Self-Publishing und im Verlag. Mir gegenüber sitzt die liebe Vera Nentwich. Ich bin Tamara Leonhardt und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie entspannt die Vera ist nach ihrem wunderbaren Autorinnenwochenende im Fini-Ressort.
Ich sag mal so, wenn du mich gestern gefragt hättest, hätte ich gesagt, total entspannt. Jetzt ist, wir nehmen
schon wieder Montag.
Montagmittag und ich hatte einen sehr hektischen Morgen. Insofern ist die Entspannung schon wieder ein bisschen weg. Aber nein, das war sehr schön da. Ich meine, du warst ja auch schon mal da im Fini-Ressort. Also man muss vielleicht dazu sagen an die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, das Fini-Ressort-Hotel in Badenweiler hat so ein Kulturprogramm, Donnerstags Live. Also jeden Donnerstag gibt es da irgendwas Kulturelles für deren Hotelgäste. Und ich hatte die Freude und Ehre, da vor 6 Jahren, als das Programm so gerade anfing, bereits mal eingeladen worden zu sein. Also man wird dann da als Künstler, Künstlerin eingeladen, macht dann da an dem Donnerstagabend sein Programm und darf dann als Belohnung quasi 3 Tage da übernachten und wird sehr gut versorgt und kann ein bisschen entspannen. Und wie gesagt, ich war vor 6 Jahren zum ersten Mal da, vor 3 Jahren das zweite Mal. Das war so diesmal mein 3. Mal. Und es war wieder sehr schön. Ich hatte mir bei den Terminen, die mir vorgeschlagen wurden, dann bewusst den Donnerstag vor dem 1. Mai ausgesucht, weil ich dann schon ein bisschen kalkuliert habe, da sind vielleicht ein paar mehr Menschen unterwegs.
Clever.
Und ich, mein Plan ist doch durchaus gut aufgegangen. Also ich hatte bei meiner Lesung doch noch nie so viel Publikum wie jetzt.
Cool.
Ja, das war jetzt immer noch im überschaubaren Maß, waren vielleicht so 25 Leute. Aber ich kann mich erinnern, dass ich beim 1. Mal, glaube ich, nur 6 da hatte oder so. Ne? Und habe auch ein paar Bücher verkauft und ja, und man fühlt sich immer ganz gut da. Also es ist ja, wenn man dann so ein Motel quasi dann der Kultureck ist, dann hängen ja da überall Bilder. Und ne, von mir hängt ja jetzt auch seit meinem 1. Auftritt da immer schon 1. Und ja, dann wird man schon auch so beim Frühstück besonders gegrüßt von den Gästen. Und so. Man hat so ein bisschen Star-Gefühl.
Ja, ich erinnere mich an den Tag, als das, also da gibt's ja immer so eine kleine A5-Tageszeitung, eine selbstgemachte, mit was sie jetzt für Anwendungen haben und das Essen und alles. Hm. Und ich erinnere mich, als ich mich damals an den Frühstückstisch setzte und da diese Zeitung mit mir auf dem Cover lag, war das schon ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Erinnert mich immer so ein bisschen an unser Gespräch mit der Özge Inan. Hm. Die dieses Stipendium da 4 Wochen lang in einem Hotel hatte. Ne? Da ist das ja dann noch mal ein bisschen potenziert. Aber war sehr schön. Wir haben dann noch an dem Freitag, am 1. Mai, sind wir nach Colmar gefahren, ins Elsass. War auch sehr schön. Nö, also ich gönne mir das gerne. Und man hat mir auch angekündigt, jetzt nicht wieder 3 Jahre zu warten, bis man mich einlädt. Also von daher komme ich wahrscheinlich noch öfter mal nach Badenweiler.
Sehr schön.
Es gibt Schlimmeres, ne?
Ja.
Und wie ist es dir ergangen? Was macht das Schreiben?
Es ist gerade alles sehr, sehr spannend tatsächlich. Ich habe zum einen eine sehr coole Lesung für 2027 schon lose vereinbart mit einer tollen Location, auch ordentlich bezahlt. Terminvereinbarung ganz genau steht noch aus, aber die grundsätzliche Zusage habe ich schon bekommen. Das ist sehr cool. Und ja, war ansonsten weiter fleißig, was so meine Positionierung und meine Planung angeht, wie ich das jetzt alles künftig machen will. Und ich habe auch eine Entscheidung für mich getroffen, die mich jetzt auch sehr in Aktionismus gestürzt hat die letzten Tage.
Okay, willst du sie uns verraten?
In Teilen.
Okay.
Also ich war gestern Sonntag ganz, ganz fleißig und habe relevante Bereiche meiner Website komplett überarbeitet, habe dem einen neuen Look gegeben, es sind noch nicht alle Unterseiten gemacht, aber die Startseite ist frisch, ja, mit einem Look, der einfach jetzt auch zu meinen neuen Büchern passt und der mich als singende Rockautorin positioniert, weil meine Entscheidung eben auch ist, dass ich die Konzertlesungen stark ausbauen möchte. Also ich bin einfach nicht der Mensch, der nur eine Sache, sprich nur Schreiben, machen kann. Da weiß ich, da würde es mir sehr schnell keinen Spaß mehr machen. Mir wird langweilig, wenn ich nur eine Sache machen kann. Das heißt, ich werde niemals in der Lage sein, rein zeitlich mit Vielschreiberinnen zu konkurrieren und von den KI-Büchern mal ganz abgesehen. Und deswegen muss ich einfach das, was ich an Output und ja auch an Nischenthemen im Prinzip schreibe, anderweitig skalieren. Und da ist mir, also eigentlich so ein Stück weit war es mir ja schon immer klar, aber es ist mir jetzt nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ja eben das auf der Bühne stehen auch das ist, was mich wirklich total begeistert und wo ich eigentlich auch immer die Leute begeistern kann. Also mir ist wieder so ein Satz eingefallen von der Lesung letzten Monat, wo eine Zuhörerin zu mir sagte, ja, ich war im Vorfeld nicht so sicher, ob das Buch was für mich ist, aber mit deiner Präsentation hast du mich total überzeugt.
Mhm.
Und ja, warum sollte ich das, was mir liegt und was mir so viel Freude macht, nicht viel, viel stärker machen und stattdessen krampfhaft irgendwelchen Idealen beim Schreiben hinterherrennen? Und insofern habe ich da jetzt ein ganz klares Ziel, dass ich das verstärken will, auch überregional. Und ja, habe jetzt schon auch weitere Locations angeschrieben. Wie gesagt, eine Geschichte fürs nächste Jahr ist schon vereinbart. Für dieses Jahr sind noch zwei vereinbart. Eine hatte ich jetzt. Und mein Ziel für dieses Jahr ist auf jeden Fall, dass es abzüglich der, die schon rum ist, also mit denen, die noch bevorstehen, mindestens noch 7 werden sollen.
Oh, wow.
Und genau, da bin ich gerade mit viel Begeisterung dabei, habe auch meinen Flyer nochmal aktualisiert und schaue mich da gerade in alle Richtungen um. Mhm. Und wenn irgendjemand irgendwo in Deutschland oder auch Schweiz sagt, hier ist eine Location, da solltest du unbedingt hinkommen und ja, da wirst du auch nicht auf den Reisekosten sitzen bleiben, dann meldet euch sehr, sehr gerne.
Mhm.
Und ja, das macht mir gerade viel Spaß, weil ich habe auch so bei meinen Quartalssteuern realisiert, das erste Quartal war ich irgendwie fast nirgends unterwegs und ich merke schon, wie das irgendwie mir jedes Mal Energie gibt, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, wo ich hinfahre und genau, das ist jetzt meine Entscheidung für meinen künftigen Weg.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, doch, finde ich gut. Also Konzertlesung ist sicherlich ein gutes Thema, wo du auch bestimmt viele Möglichkeiten finden kannst. Doch, finde ich gut. Passt zu
ja,
mir.
Das Gute ist halt eben auch, dass ich es jetzt alleine machen kann. Also ich glaube, ich werde ewig meinem Gitarristen dankbar sein, der an dem 16.06. nicht kann, weil ich sonst vielleicht nicht gewagt hätte. Aber ich erinnere mich, dass ich auch früher schon mal gesagt habe, ich will mehr lesen, ich würde gern wenigstens einmal im Monat lesen oder so. Aber dadurch, dass ich halt immer an andere gebunden war, hat man sich dann nur so im näheren Umkreis umgeschaut und so. Und jetzt merke ich eben auch, wie ich wirklich allein in dieser Vorbereitungsphase jetzt an der Gitarre eine extreme Lernkurve hatte und wie ich mir jetzt wirklich zutraue, das in Zukunft auch wirklich überall alleine zu rocken. Und da kann ich mich auch mal in den Zug setzen und weiß der Kuckuck, wohin fahren. Mhm. Also ich bin da jetzt viel flexibler und deswegen glaube ich, dass es dieses Mal auch realistischer ist als damals, als ich einfach nur gesagt habe, ich würde gerne.
Mhm. Ja, finde ich gut. Also, ja, dann finde ich, ja, prima. Dann hast du wahrscheinlich eher als ich den Tourbus, aber okay. Wenn ich ab und zu mal mitfahren darf oder so. Wobei das Thema Auftritte, Lesungen, ja, das schwebt bei mir auch noch so im Hintergrund. Ich habe es jetzt gerade, ja, die Akquise-Maßnahmen noch nicht so richtig reaktiviert, muss ich mal wieder tun. Also mir macht es ja auch Spaß, aber ja, man kann halt auch nicht alles, muss stimmen.
Ne? Ja, ich habe da tatsächlich die Tage öfter an dich gedacht, wie du neulich halt gesagt hast, man muss eine Entscheidung treffen. Und das habe ich jetzt heute auch gemerkt, weil ich da eben vor dem Punkt stand, was mache ich jetzt heute alles? Und für mich ist jetzt klar, wenn ich in einem bestimmten Zeitrahmen noch Lücken habe im Auftrittsplan, dann hat das erstmal höchste Priorität, das zu füllen. Und das ist natürlich, das geht dann schwer einher mit, es hat höchste Priorität, möglichst schnell das Buch fertig zu kriegen.
Ja, klar, man kann nicht so viel auf einmal, das geht nicht. Ja, wie gesagt, dann bin ich sehr gespannt, wann ich hier bei mir die ersten Plakate sehe oder so.
Ja, Locations immer nennen.
Ja, okay. Ich werde mal überlegen. Ja, ich habe aber jetzt auch noch keine Entscheidung getroffen. Ja, wenn die Folge rauskommt, dann wird der erste Fall für Weber und Wozniak bereits zur Vorbestellung eingegeben sein.
Voll.
Nicht? Und ich folge da dem Rat von Robert und McLay, die ihre Bücher ja auch sehr früh schon vor Vorbestellung machen.
Ja.
Und ich habe jetzt noch die Cover-Entscheidung getroffen. Und das werde ich jetzt, wie gesagt, bevor dann die Aufnahme öffentlich geschaltet ist, wird es eingestellt sein. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Ne? Und,
ja. Ich drück die Daumen. So eine neue Reihe ist ja wieder aufregend.
Ja, ne? Wobei ich ja jetzt auch schon gelernt habe, dass ich nicht so viel Erwartungen in den ersten Teil setzen sollte. Ne? Also klar, schon positives Feedback wäre schon wichtig, also positive Rezension. Aber ich habe ja jetzt, ist ja nur das dritte Mal, dass ich den Ansatz mache, ich habe halt gelernt, dass so eine Reihe fängt wirklich erst ab Teil 3, 4 an zu rollen. Ne?
Ja. Wahrscheinlich im Krimi-Bereich noch mehr, weil man da wirklich die Reihen auch so stark gewohnt ist, ne?
Ja, weiß ich nicht, das habe ich jetzt noch nicht so, aber das deckt sich aber auch als andere, sozusagen auch in irgendwelche Liebesromane oder sonst wo rein. Ja, ich habe ja dann, wie gesagt, geplant, den zweiten Teil relativ kurzfristig danach, also auch, wenn es geht, noch dieses Jahr rauszubringen. Aber es ist natürlich schon wichtig, so am Anfang zu sehen, wie kommt das Setting an, wie kommen die Figuren an. Das ist ganz wichtig.
Ja, total.
Wenn die jetzt natürlich beim ersten Teil total verrissen werden, muss ich meine Strategie noch mal überdenken.
Mm-hmm.
Ich glaube es nicht, aber ich werde bis dahin auch noch genug Testlesende haben, die mich dann gegebenenfalls warnen. Also von daher bin ich da guter Dinge. Also es fühlt sich gerade sehr gut an, sehr stimmig, das Cover ist super. Ja. Und
ja, wenn die Lesenden die Figuren nicht mögen, dann machst du es wie so diese Soap-Serien. Dann haben die irgendeinen Unfall, Gedächtnisverlust und danach einen komplett anderen Charakter.
So ist es, genau, so machen wir das. So machen wir das, ja. Und da ist mir noch ein kleiner Joke, bevor wir mal langsam zum neuen Gast übergehen müssen. Ich habe ja jetzt aktuell wieder Amazon Ads geschaltet, aber immer nur für den ersten Teil der Reihe, also nur für tote Models Nerven nur. Und es läuft gerade erst an, ich gucke da mal gelegentlich, dann kann man ja so sehen, über welche Suchbegriffe die Leute gekommen sind. Und ich gucke so die Suchbegriffe durch, weil ich gucke dann schon mal, ob da Suchbegriffe sind, die völlig abstrus sind, die ich dann auf negative Suchbegriffe setze. Also wenn jemand bayerische Regionalkrimis sucht, dann wird er nicht bei mir hängen bleiben.
Ja,
das ist
ja,
zumindest meine Erwartung. So, und ich gucke die Liste durch und da war der Suchbegriff Sebastian Fitzek.
Okay.
Ich dachte, naja, also ich glaube, es gibt keine Krimis, die weiter weg sein könnten von Sebastian Fitzek als meine. Und ich wollte gerade schon als negativen Suchbegriff eingeben, das scroll ich weiter. Was mein bisher einziger Verkauf genau auf diesen Suchbegriff gekommen ist.
Das ist ja witzig.
Ja, da frage ich mich auch. Was geht den Leuten vor? Die suchen Sebastian Fitzek, sehen dann tote Models Nerven nur. Ne? Klicken drauf und kaufen das.
Ich glaube, mein Gedanke, dass der ist, glaube ich, zu weit hergeholt. So irgendwer wusste gerade nicht, nach was er suchen will. Er wollte was mit Spannung. Und der einzige Krimi-Autor, wobei es ist ja eigentlich Thriller, der ihm einfiel, war Sebastian Fitzek.
Ja,
aber das glaube ich, das wäre sehr weit hergeholt.
Also habe ich jetzt Sebastian Fitzek nicht auf negative Suchbegriffe gestellt. Wer weiß, ne? Weil es sind ja Fitzek-Fans meine unbekannte Zielgruppe. Ich weiß es
so
nicht.
Als Erholung zwischendurch.
Ja, genau.
Wenn die rausgeschnittenen Augen und abgeschnittenen Lippen zu viel werden.
Ja, genau. Ja, wie kriegen wir jetzt von Fitzek den Übergang zu unserem Gast. Also,
naja, da muss man auch, also bei Fitzek, der recherchiert auch viel zu den psychischen Zuständen seiner Figuren oder so, wenn ich dir das mal so hinwerfen darf.
Ja, aber es ist, glaube ich, ein bisschen anders positioniert. Also wahrscheinlich ist es rein gefühlsmäßig schon auch ein bisschen das Gegenteil. Aber das lassen wir uns gleich mal von unserem Gast.
Jawohl.
Heute haben wir nämlich eine Kollegin zu Gast, die viele kennen, die Kontakt mit den mörderischen Schwestern haben. Dann ist sie für viele nämlich die erste, mit der sie dann einen Austausch beginnen. Und da habe ich sie auch kennengelernt. Aber heute wollen wir uns gar nicht so sehr über Krimis unterhalten, weil zuletzt ist sie besonders erfolgreich gewesen mit Romanen, die durchaus sensible Themen behandelt haben und auch tiefer in die menschliche Psyche eingedrungen sind. Und genau das wollten wir ein bisschen mehr ergründen, wie sie das da vorgegangen ist, wie sie da recherchiert hat. Und die Rede ist von Stefanie Gregg. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Stefanie.
Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
Hallo.
Stefanie, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen was so von den mörderischen Schwestern, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mich ja zuvor nicht so wirklich mit deinem Schreiben auseinandergesetzt. Ne? Und das habe ich jetzt in Vorbereitung für unser Gespräch ein wenig getan und habe erstmal ja fast wenig überraschend festgestellt, dass wir extrem viele Gemeinsamkeiten haben.
Oh, erzähl!
Warum wir uns so verstehen. Ne? Also zum einen haben wir beide die Lieblingsfarbe Blau. Gut, das ist jetzt noch nicht so. Ich könnte als Traumberuf Traumtänzer, würde bei mir auch passen. Ne? So. Aber dann das viel Entscheidendere. Ich glaube, wir sind beide Nebelkinder, wie du das nennst. Und wir haben sogar beide elterliche Wurzeln.
Das ist spannend. Dann werden wir zwei gleich verstehen, in welches Thema wir einsteigen. Aber auch viele andere.
So ist es, so ist es. Wobei ich mich ein bisschen gewundert habe, du bist ja nun doch noch um einiges jünger als ich, dass das bei deiner Generation auch noch Thema war. Aber vielleicht erzähl mal erstmal den Hörerinnen und Hörern, was sind Nebelkinder?
Ja, also Nebelkinder ist ein Begriff, der sich mehr und mehr auch in der Psychologie durchsetzt für die Kriegsenkel. Mhm. Und ja, Vera, du und ich, weiß nicht, ob Tamara auch, sie ist vielleicht noch jünger.
Ich bin sogar Kriegstochter.
Wow, okay. Dann bist du noch näher an dem
Thema. Also wenn das zählt, dass mein Papa noch ein Kind war.
Definitiv. Meine Eltern waren also auch Kinder.
Nicht gut, aber.
Ich bin auch Kriegstochter. Also mein Vater kam selbst aus dem Krieg, aus Breslau.
Ah, also seid ihr, ja doch, nein, entschuldigt. Ich bin natürlich auch Kriegstochter. Jetzt fange ich nochmal an. Die Nebelkinder sind also die Kriegsenkel, sagt man. Und es geht darum, wie ihr richtig festgestellt habt, Erwachsene, die im Krieg waren, die nächste Generation Kinder, die gerade noch im Krieg waren und dann wir Kriegsenkel. Und so die geläufige Idee noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit war, wir sind die Generation der Seligen. Bei uns ging das Leben immer nur bergauf, wir haben keine große Krise miterlebt. Das ging uns wirtschaftlich immer besser. Wir haben glückliche Kindheiten gehabt. Und dann hat man sich gefragt, warum sind wir die Generation der Depressiven? Was ist da eigentlich los? Und dann haben die Psychologen hingeschaut und haben festgestellt, dass Traumata über Generationen vererbt werden. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, dass das psychologisch ist, leuchtet, glaube ich, allen sofort ein. Aber mittlerweile kann man nachweisen, dass das biologisch ist, dass sich das in der RDNA vererbt. Und das sind also die Nebelkinder, denen es eigentlich so gut gehen müsste und die dennoch einige Probleme mit in sich tragen. Und die stochern eben im Nebel. Was ist denn eigentlich mit mir los? Warum zuckt meine Mutter, wenn sie in den Keller muss? Warum habe ich auch mit Dingen Probleme, von denen ich gar nicht weiß, warum? Das sind die Nebelkinder.
Wie kam es jetzt, dass du dich damit beschäftigt hast? Hast du solche Symptome dann bei dir festgestellt? Hast du mir jetzt noch einen Grund? Oder wie kam das?
Also, ich erzähle gern bei meinen Büchern, wie ich draufkomme. Und manchmal ist es irgendwas, was ich sehe oder was ich erlebe oder was ich höre. Und in dem Fall habe ich eine Fotografie bekommen von meiner Cousine, die ich nicht kannte. Oh, das ist eine wahnsinnig schöne Fotografie. Da steht unten drunter Hausball bei Bell. Und es ist 1936. Mhm. Und eine Gruppe von Jugendlichen, die lacht und schick angezogen ist. Und dort ist auch meine Großmutter drauf, mit strahlendem Gesicht im weißen Charleston-Kleid. Und man sieht so richtig, jetzt gleich wird getanzt und sie freut sich und sie wirkt so unfassbar lebenslustig. Und die Wahrheit, die ich kenne von meiner Großmutter, war eine Frau, die am Tisch sitzt und quasi verstummt ist. Mhm. Die hat nie mit uns Kindern gespielt. Ich weiß eigentlich auch nichts über sie. Ich weiß nicht, ob sie je mit uns geredet hat. Und das war eigentlich mein Punkt, wo ich gedacht habe, wo ist diese lebenslustige junge Frau im weißen Charleston-Kleid hin? Was ist da eigentlich passiert? Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Hattest du denn da direkt die Intention, da schreibe ich ein Buch drüber?
Nee, das ist wie immer. Ich stoche in so einem Thema, weil es mich interessiert. Ich lese ein bisschen und dann macht's zösch und in meinem Kopf entstehen Geschichten aus dem bisschen, was ich wirklich weiß, aus dem, was in meinem Kopf daraus entsteht. Und dann irgendwann war ja für mich eine klare Entscheidung, das ist ein irres Thema. Und darüber will ich schreiben. Und es war super, weil darauf ist der Aufbau Verlag dann auch sofort eingestiegen, obwohl ich vorher eigentlich bei Aufbau so ein bisschen was anderes geschrieben hatte. Eine Road Novel und etwas, was, na sagen wir, in eine schwere Liebesgeschichte. Ich kann immer nicht nur schlimm und nicht nur positiv. Also ich hatte eigentlich was ganz anderes geschrieben und dann habe ich denen die Nebelkinder vorgestellt und die haben sofort Ja gesagt. Also denen war auch sofort klar, das könnte ein interessantes Thema sein.
Was ich mich ja frage bei solchen Geschichten, ich bewundere Menschen, die aus solchen Themen packende Geschichten machen können. Ich muss gestehen, ich traue mir das nicht richtig zu. Ich meine, ich schreibe Krimis, da ist immer relativ klar, was passieren muss. Es ist noch im Regelfall jemand getötet und wir müssen halt aufklären, wer es war. Das ist so ein konkreter Faden, an dem ich mich orientieren kann. Wenn ich jetzt so ein Thema habe, du stellst fest, ja, meine Großmutter muss da muss was passiert sein, dass die so verschirmt ist. So, dann ist ja der nächste Schritt. Dann muss man den nächsten Schritt machen und sagen, okay, was hat das für mich bedeutet? Muss da in dieses Thema einführen und da habe ich immer noch keine Handlungsidee. Und wie hat das bei dir funktioniert, aus diesem ersten Impuls zu einer Handlungsidee zu kommen?
Also wenn du mit den Krimis anfängst, dann kann ich das eigentlich gut erklären. Also ich habe auch mit Krimis angefangen, habe da aber eigentlich schon gemerkt, dass mich die Menschen interessieren, das Psychologische. Mhm. Also ich habe zum Beispiel über den historischen berühmten Regenschirmmord geschrieben, aber da ging es mir auch sofort, was ist da passiert? Warum spricht ein Journalist unter Lebensgefahr? Also es war eigentlich schon immer so auf der Kippe, ob es noch Krimi ist. Und für mich war eigentlich der Weg dann ein einfacher, weil mich die Menschen interessieren und weil ich auch gern so ein bisschen meander. Also beim Krimi haben wir meistens doch den klareren Weg. Und wie gesagt, wenn man so ein Whodunit hat, dann müssen wir auch rauskriegen, wer den Mord gemacht hat. Und dann müssen wir Fährten streuen und so. Und ich bin immer jemand, der schon in meinen Krimis so außenrum gedreht ist und über die Menschen geredet hat. Und dann war für mich eigentlich der Schritt in Roman ein folgerichtiger. Denn da habe ich einfach ein bisschen mehr Platz zum meandern. Und das ist mehr mein Ding. Und wenn du fragst, wie ich zur Story komme, also ich bin seit 12 Jahren in dem Geschäft und mittlerweile hauptberuflich. Das muss ich euch zwei nicht erzählen. Das ist auch Handwerk. Das ist schlicht und einfach Handwerk. Also die Menschen, die sagen, ich schreibe jetzt mal so los, von denen kenne ich zumindest keinen, der dann auch ein wirklich erfolgreiches Buch rausgebracht hat. Also dann geht's eben ins Plotten. Und in dem Fall war es für mich klar, ich habe also die drei Generationen, die Kriegsfrau, das Kriegskind und den Kriegsenkel, der nichts mehr mit dem Krieg zu tun hat. Und ich schreibe sowieso gern in verschiedenen Zeiten. Das habe ich vorher auch schon gemacht. Und da war es eigentlich sofort klar, dass ich diese unterschiedlichen Zeiten und Figuren nebeneinander setzen will, weil meine Intention von Anfang an auch war, diese Kriegsenkelin bildet sogar im ersten Band die Rahmenhandlung. Und dann mache ich Rückblenden. Und diese Kapitel sollen sich schon aufeinander beziehen, dass man merkt, was diese Kriegsenkelfrau, Mädchen tut, erklärt sich eben durch das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Mhm. Und dann habe ich einfach handwerklich erstmal brav durchgeplottet. Also es gibt ja die Superplotter, die plotten auf 40 Seiten und dann schreiben sie nur noch runter. Und es gibt die ganz wenigen Plotter, denen eine Seite reicht. Also ich bin da irgendwo zwischen, sagen wir, 7 und 15. Das heißt, ich habe schon eine klare Linie, kann aber dazwischen mich bewegen.
Mhm. Ja, ausmalen.
So, ausmalen, genau.
Jetzt habe ich ganz aufmerksam und mit wachsendem Interesse oder noch mehr wachsendem Interesse zugehört, weil ich mich in so vielen Punkten gerade wiedersehe. Jetzt muss ich mal kurz meine Gedanken sortieren. Weil es mir eben so gegangen ist, also ich habe früher Liebesromane geschrieben und dann ist vor, wann war es denn? 2024, glaube ich? Nee, Ende 23 hat mich eine Geschichte gefunden von einem jungen Mann, der seinen besten Kindheitsfreund verliert. Und ich musste diese Geschichte schreiben. Und da ging es mir eben auch so mit dem Plot, dass ich zwar wusste, was passiert da so im Laufe der Folgemonate, aber wo will ich eigentlich am Ende hin? Also das habe ich so oft durchdacht, weil ich gedacht habe, okay, im Liebesroman ist klar, die müssen sich halt kriegen. Im Krimi ist klar, ich muss halt wissen, wer es war. Aber wo ist der Punkt, wo ich sagen kann, ich kann so eine Verarbeitungsgeschichte beenden? Das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und am Ende, also den Rezensionen nach, ist es wohl richtig rausgekommen, aber es war ganz viel so Gefühlssache. Und jetzt eben auch, ich schreibe jetzt den nächsten Teil und da geht es tatsächlich noch näher an das ran, weil es um ein Trauma geht, was auch mit der Familie zu tun hat. Und da bin ich jetzt gerade gedanklich wieder am selben Punkt. Ich weiß genau, was passiert. Ich weiß jetzt auch, wie es ausgeht. Aber es ist eben, ich finde das Wort, was du benutzt, meandern, da sehr hilfreich. Also ich finde es ganz, ganz schwer zwischen klaren Plotpoints und diesem, ich muss aber erstmal in die Psyche dieser Figuren eintauchen, für mich klar zu machen, wie viel darf ich denn außen rumturnen? Wie gehst du das an? Also ist es wirklich alles Bauchgefühl oder ist es reines Handwerk oder wie handhabst du das?
Also ich finde das erstmal sehr spannend, was du da gerade gesagt hast. Manchmal findet einen eine Geschichte. Und wenn sie einen dann irgendwo noch selber betrifft, finde ich sie noch schwieriger zu beschreiben oder zu schreiben, weil man dann irgendwann auch definitiv wieder eine Distanz zu sich braucht. Also ich habe zum Beispiel der Großmutter in dem Buch Dinge, Erlebnisse zugeschrieben, in denen ich nicht weiß, ob meine Großmutter sie hatte. Das heißt, ich gehe dann schon irgendwann ins Fiktive. Also ich habe teilweise Familienszenen von mir beschrieben, die man mir erzählt hat, wie ist die Kindheit im Krieg. Und bin dann aber auch ganz weggegangen. Und ich glaube, das braucht man noch. Und jetzt war deine Frage, wie viel? Also ich schreibe immer mehr, als im Buch ist. Und ich bin ein großer Streicher zum Schluss.
Okay.
Wenn ich merke, hier ist es mit mir durchgegangen. Oder manchmal vielleicht das, was du auch gesagt hattest, ist zu persönlich geworden. Ist vielleicht gar nicht der Strang des Buches, dann wird bei mir also hart und viel gestrichen. Und dann bin ich auch ein Bastler. Also deswegen, ich brauche für meine Bücher eigentlich ein Jahr. Gerade wenn ich so verschiedene Zeitstränge habe. Ich stelle die Kapitel unendlich um.
Okay.
Damit die wirklich exakt sich aufeinander beziehen. Also bei Nebelkindern habe ich es teilweise ausgedruckt. Und dann waren die ganzen Kapitel in meinem Zimmer gelegen. Und dann habe ich nochmal umsortiert. Also es ist sowohl das, was du da beschreibst, das Gefühl, jetzt schreibe ich, weil ich erzählen will. Ich glaube, ich habe was zu erzählen, was jemanden interessiert. Und dann wieder das handwerkliche Überarbeiten. Also ich bin da auch zum Beispiel jemand, ich lege mir dann die Heldenreise vor, ne? Vom Snyder und schaue, ob ich im Großen und Ganzen in diesen Stadien erzählt habe, weil ich glaube, sonst, also seit der Odyssee ist jedes gute Buch so aufgebaut und dann kann man sich selber nochmal kontrollieren. Bin ich da irgendwann in meinen eigenen Ideen und Gedanken versunken und dann ist es halt eine Biografie oder irgendwas für mich und kein Buch. Also so kommt das immer alles zusammen, denke ich.
Also was du gerade gesagt hast zu den persönlichen Sachen, dass man sich da auch ein bisschen von lösen muss, das ist deine Erfahrung, die ich auch hatte. Ich habe ja einen Roman geschrieben, Wunschleben, der ein bisschen persönlich inspiriert ist. Und ich kann mich noch erinnern, jetzt war das ziemlich so am Anfang, da war ich auch noch nicht ganz so fit. Aber dass ich gerade bei den Sachen, die dann sehr persönlich wurden, auch immer Probleme hatte und ich mich dann noch bewusst mir sagen musste, das ist jetzt ein Roman, ne? Und du musst jetzt nicht dokumentieren, du musst eine Geschichte erzählen. Und das hat mich manchmal auch befreit, zu sagen, okay, da kann ich weg von dem, was ich erlebt habe. Oder was ich manchmal auch musste, dass ich im Hinterkopf eigentlich, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen negativ, ich wollte eigentlich eine Botschaft darüber bringen. Ich wollte den Menschen eine Überzeugung nahebringen. Das geht nicht, ne? Sondern muss die Geschichte erzählen. Und davon musste ich mich dann auch lösen.
Also das kann ich total gut verstehen. Du hast da auch gerade einen Punkt gesagt, den ich für mich sehr wichtig finde, dass man übers Dokumentieren hinausgeht. Also wenn ich so ein Thema habe, ich recherchiere ein Vierteljahr, ein halbes Jahr und lese und lese und lese. Und dann habe ich 20 Bücher zu dem Thema auf meinem Schreibtisch. Und es gibt oft einen Punkt, wo ich spüre, ich muss jetzt aufhören. Obwohl da noch 5 sind, die vielleicht auch wichtig sind. Jetzt ist Schluss. Weil sonst fange ich auch im Text an, nur noch das zu reproduzieren. Und du hast genau richtig, dann möchte man die Botschaft und man möchte das Symptom erklären und das auch noch reinbringen. Und dann müssen wir irgendwann sagen, stopp, jetzt muss die Erzählung da irgendwie im Vordergrund stehen.
Aber wie schaffst du das?
Würdet ihr zweimal erzählen, was bei euch die Themen waren? Weil das finde ich ja sehr spannend, wenn sich das gegenseitig spiegelt.
Was meinst du?
Die persönlichen Themen, die hinter einem Buch standen.
Ja gut, bei Wunschleben ist klar, ist mein männlicher Migrationshintergrund, nicht? Und da habe ich halt die Identitätsfindung als Frau, als Quereinsteigerin ein bisschen geschildert.
Und da musstest du auch schauen, was du dann wieder weglässt, was zu persönlich.
Wo ich auch ein bisschen, tatsächlich auch ein bisschen mit Klischees spielen muss, damit die Leute das verstehen, ne? So, du musst einfach ein bisschen was sie kennen nehmen. Ne?
Und, ist das nicht schwierig, wenn man selber weiß, wie komplex das Thema ist und dann geht man nur auf die groben Sachen, damit es verständlich wird?
Ja.
Glaube ich.
Aber wie ist das denn? Also ich meine, wenn du sagst, du hast 20 Bücher auf deinem Schreibtisch, also das wäre für mich extrem schwer, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt 20 Bücher gelesen, ich kenne das Thema in- und auswendig und jetzt muss ich alles vergessen, damit ich eine gute Geschichte schreiben kann.
Ja, es ist das. Ich höre irgendwann auf, obwohl ich weiß, ich habe es noch nicht zu Ende recherchiert. Ich merke genau, manchmal zu früh, manchmal zu spät, wann der Kopf zu voll ist, wann kein Platz mehr für meine Fantasie, meine Geschichten sind. Und dann höre ich erstmal auf und dann schreibe ich. Irgendwann lese ich das wieder nach und überlege mir, ob da noch was ist, was ich doch noch reinbringen möchte. Aber dann bin ich mehr in der Geschichte und fange nicht an, show, don't tell, hier irgendwie mein Wissen da noch reinzupfropfen.
Ich meine, klar ist ja auch gerade in so einem Themenbereich Wissen wahnsinnig wichtig, weil es eben um Dinge geht, wo es wirklich Menschen sehr schmerzt. Und da kann man ja nicht einfach sich überlegen, ach, ich stell mir mal vor, der fühlt sich jetzt so und so. Insofern ist das natürlich klar, dass man da möglichst verstehen sollte, was einen Menschen bewegt, der gerade in so einer Situation ist. Würdest du denn sagen, du hast so 3 Modi, also Recherche, Rohfassung, Überarbeiten? Und wenn ja, wie schaffst du es, die sinnvoll zu trennen?
Also du triffst es, das wären die 3 Modi, wobei die sich dann wiederholen. Also tatsächlich, erstmal ist es so, recherchieren, schreiben, überarbeiten. Und schreiben ist ein kleiner Teil. Das Überarbeiten ist bei mir riesig. Ich bin echt ein Fummler dann an jedem Satz. Aber dann kommt's nochmal. Dann lese ich also wieder was nach oder merke, da gibt's noch ein Seitenthema, das ich auch noch recherchieren möchte. Und dann geht das Ganze wieder los. Also ich drehe und drehe und optimiere. Und ich muss sagen, du hast gerade gesagt, dass ich mich reinfühle, wie man sich da fühlt. Weil gerade bei dem Thema habe ich das Gefühl gehabt, beides ist wichtig. Also die harten Fakten, wir haben 5 Millionen Vergewaltigungen, sagen die Forscher, die Historiker heute. Und das Interessante ist, in der eigenen Familie gibt es immer keine Vergewaltigungsopfer. Mhm. Garantiert mal so
und
Sachen.
Und erst recht keine Täter.
Und Täter schon gar nicht. Genau. Deswegen, also erstmal muss ich es recherchieren, damit ich überhaupt weiß, wo die Themen liegen. Und dann habe ich aber bei dem Thema gemerkt, ich habe gesehen, dass es Foren im Netz gibt, wo sich diese Kriegsenkel treffen und teilweise einfach seitenlang wie tagebuchartig erzählen. Und das war für mich, für das Fühlen, das du angesprochen hast, nochmal ganz wichtig. Also da wird zum Beispiel beschrieben, wie sich Hunger anfühlt. Und das kannte ich nicht. Ja. Und das habe ich mir auch nicht vorstellen können. Ich hätte es vielleicht gar nicht so beschrieben. Aber wenn jemand, der gehungert hat, erzählt, wie das Gefühl ist, als ob es einem die Gedärme rausreißt, als dass man bereit ist, jedes Lederstück zu kauen. Und das habe ich durch diese Berichte rausgekriegt und natürlich habe ich dann auch viele befragt. Mhm. Wobei das Befragen bei diesem Thema sehr schwer ist, weil da kommt genau dasselbe zuerst. Auch bei mir war es nicht so schlimm. Mhm. Also eine Kindheit im Krieg war eigentlich auch sehr lustig, weil da durften wir ständig auf der Straße spielen. Ihr lacht, aber es so kommt wieder und wieder.
Ich höre meine Eltern sagen.
Definitiv. Und man muss ganz lange nachhaken und nachfragen oder man muss selber erzählen. Nach meinen Lesungen, wenn ich Szenen erzählt habe, dann stehen da immer Leute und ich kenne die schon. Das sind die, die warten, bis alle anderen weg sind, wenn sie signiert haben. Und dann kommen die zu mir und erzählen plötzlich etwas. Da habe ich schon Sachen gehört, wo sie gesagt haben, ich habe es noch nie jemandem erzählt.
Wow.
Dann kommen diese Sachen raus. Ich weiß mittlerweile auch, sie kommen raus, wenn es an Sterben geht. Ich habe mehrere Geschichten gehört, wo am Sterbebett plötzlich Kriegsmenschen Dinge erzählt haben, die sie ihr ganzes Leben mit sich getragen haben, die dann auch die Familie völlig aus der Bahn geworfen hat, weil sie das zum ersten Mal gehört haben. Da ist anscheinend eigentlich ist das Bedürfnis unfassbar groß. Ich will endlich erzählen. Ich will erzählen, dass ich jemanden umgebracht habe. Ich will erzählen, dass jemand neben mir gestorben ist. Ich will verdammt nochmal erzählen, dass ich vergewaltigt worden bin. Wow. Es ist um mein Herz wie ein schwarzer Schatten mein Leben lang. Ich will es jetzt endlich loskriegen.
Was eine Ehre und eine Verantwortung, dass dein Buch sowas dann einfach rausbringen kann auch.
Ja.
Also, hast du denn mit deiner eigenen Familie dann auch doch darüber gesprochen?
Ja. Wartet mal, weil das sind zwei unterschiedliche Sachen, die beide extrem wichtig sind.
Okay.
Die Verantwortung ist mir tatsächlich eigentlich erst hinterher klar geworden. Mhm. Bei sowas wie den Lesungserlebnissen und noch viel mehr. Ich habe Leserbriefe bekommen. Ich habe noch nie so viele Leserbriefe. Und die stehen noch nicht mal mehr im Verhältnis zu dem, was ich verkauft habe. Das heißt, ich muss einen ungeheuer hohen Prozentteil haben von Menschen, die mir geschrieben haben und die mir dann eben ihre Geschichten geschrieben haben. Und ich habe mir wirklich für jede Mail, für jeden Brief Zeit genommen, und manchmal war es eine Stunde, um zu antworten, um das irgendwie aufzufangen, um das wirklich persönlich wahrzunehmen. Ja, also, und da habe ich auch gemerkt, kann ich das überhaupt? Denn ich kann es natürlich nicht, ich bin kein Psychologe. Ich kann es erstmal nur aufnehmen. Also diese Verantwortung ist mir eigentlich später erst klar geworden.
Mhm.
Okay, und jetzt komme ich zur zweiten Frage, ob ich mit meinen Eltern drüber gesprochen habe. Ja, und das war für mich wie ein Neuanfang im Leben. Also viele von diesen Sachen, die ich im Buch geschrieben habe, habe ich selber auch erlebt. Und ich war auch ein Nebelkind. Ich wusste überhaupt nicht, nach was ich fragen sollte. Da gab's viele komische Sachen. Man ist sich mit den Eltern nicht immer grün und will ja gar nicht näher drauf eingehen. Aber da gibt's Themen und Probleme. Und ich wusste nicht, was ich fragen sollte. Und dann plötzlich wusste ich, was ich fragen sollte. Und ich wusste auch, was ich sagen wollte, was für mich in meiner Kindheit schwierig und ein Problem war. Und ich habe das schon im Laufe des Buchschreibens gemacht, mit meiner Mutter drüber zu reden. Da hatte ich eigentlich nur die Theorie, Ich wusste, um was es geht. Und wir sind nicht zueinander gekommen. Ich bin nicht zu ihr durchgedrungen. Ich habe keine Antwort bekommen und eigentlich auch kein Verständnis. Und als meine Mutter das Buch gelesen hat, das war ein Riesenbruch. Wir saßen dann beieinander, haben stundenlang miteinander geredet. Es war auch sehr emotional, weil sie eigentlich durch die Szenen im Buch verstanden hat, was sie erlebt hat, wie sie war, wie sie tickt, wie diese Kriegsgeneration tickt. Also zum Beispiel dieses Leisten und auf die Knie fallen und wieder aufstehen und dir geht's doch gut und all diese Sachen, die auch im Buch beschrieben sind. Und sie hat aber plötzlich auch gemerkt, wie es mir geht. Dieses, vielleicht will ich gar nicht nur leisten. Vielleicht ist ein Haus nicht mein Lebensziel. Und plötzlich kam dieser Clash, ging in Verständnis über. Deswegen war es das Buch für mich persönlich, mein persönlich wichtigstes Buch.
Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Ja, hier muss ich gerade ein bisschen tief Luft holen.
Ich dachte, du überlegst, was du sagen willst. Dann bitte.
Aber das wäre jetzt ein Themenbruch, also wenn du darauf noch eingehen
Ich habe auch einen Themenbruch.
Gut, dann brechen wir jetzt das Thema. Ich muss jetzt ein bisschen nämlich wieder zu den Pragmatischen kommen, sonst breche ich nachher noch Tränen aus hier. Du hast ja jetzt sehr ausführlich geschildert, wie dein Prozess ist, mit langer Recherche. Und da kam mir direkt so eine Frage, was ist denn mit der Deadline? Hast du keine Deadline oder ungefähr?
Ich habe Deadline und Decke. Ich kann euch erzählen, ich hatte gerade 1. Mai-Deadline. Ich habe die Nacht noch durchgearbeitet. Okay. Wobei ich das normalerweise nicht tue, weil ich eigentlich so, ja, ich bin ja ein Kriegsenkelkind, also ich arbeite und das wird auch. Ich habe noch nie nach der Deadline abgegeben. Aber also bei meinem letzten Buch haben sie mir doch glatte 7 Monate Zeit gegeben für ein Buch und das hat mich schier an Wahnsinn getrieben. Aber nein, logisch, ich habe eine Deadline. Ich schreibe an sich erst richtig, wenn ich einen Vertrag habe. Das kann ich mir sonst als hauptberuflicher Autorin nicht leisten.
Ja, natürlich.
Also ich schreibe ein Exposé, ich schreibe an. Also früher habe ich meine 30, 40 Seiten abgegeben. Mittlerweile bin ich bei Aufbau Stammautorin. Die wissen dann, wie ich schreibe. Also da reicht dann auch ein Exposé. Und erst wenn ich einen Vertrag habe, geht das richtig los. Aber meistens habe ich dann ja noch ein Jahr Zeit, bis die das in ihr Programm einbauen. Ist das eigentlich meist ein Jahr? Und so plane ich dann auch, aber ich schaue da schon auch auf die Timeline. Also ich gönne mir ein erstes Vierteljahr zum Recherchieren und zum Plotten, aber dann will ich auch schreiben. Und eigentlich, also wenn ich so grob peile, so genau mache ich es nicht, aber nach einem Dreivierteljahr will ich eigentlich das Manuskript stehen haben. Und ich will dann ein Vierteljahr überarbeiten. Also auf sowas habe ich schon alles einen Blick.
Ein Vierteljahr überarbeiten?
Ja, ich bin da, aber es muss nicht für andere gelten. Nee. Ich bin ein furchtbarer Überarbeiter. Also wie gesagt, jeden Satz, ich kann Satz für Satz wieder umstellen und streichen. Ich kann Kapitel umstellen.
Ist denn dann das? Also ich muss ja gestehen, jetzt habe ich einen wesentlich höheren Durchsatz. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht gern überarbeite. Und wenn ich mich da noch länger mit so einem Buch beschäftigen muss, dann... Das nervt mich, immer dasselbe, zum 100. Mal dieselbe Geschichte lesen. Ich kann sowieso nicht mehr beurteilen, was gut ist.
Ich verstehe dich total, weil man kennt sein Buch dann fast auswendig. Aber das Erste ist, Haruki Murakami sagt, man soll ein Manuskript ein Jahr liegen lassen. Und dann kann man es nämlich neu lesen, das merke ich auch. Also ein Jahr habe ich natürlich nie Zeit, aber ich versuche das manchmal, dass ich wirklich mal 2 Wochen, wenn es ideal wäre, wäre es 4 Wochen, aber schaffe ich selten. Wirklich ganz beiseite. Und dann kann man nochmal neu lesen. Und ich mache noch was. Ich lese ja normalerweise am Computer Korrektur. Dann gibt's bei mir eine Fassung, wo ich auf dem Papier Korrektur lese. Und da sieht man andere Sachen und stellt andere Sachen fest. Und dann beim letzten Durchgang lese ich mir das durch. Und ihr wisst, wie lange ein Hörbuch dauert. Es dauert brutal lang. Und wiederum findet man ganz andere Sachen. Beim Lesen ist es oft der Sprachfluss. Da merkt man, oh, hier stimmt was nicht, der Satz ist zu lang oder es klingt ganz blöd. Man merkt auch viel mehr Wiederholungen nochmal. Oder man merkt dann tatsächlich auch nochmal, hier habe ich eigentlich vorher was nicht erklärt, was ich jetzt aufgreife. Also man versteht den Sinn nochmal neu. Also das sind so meine Wege, dass ich immer wieder versuche, einen neuen Blick aufs Manuskript zu kriegen.
Ja, also ich mache es so, dass ich halt, wenn ich meinen Tages-Word-Count erreicht habe, dann wird das sofort als EPUB abgespeichert und dann morgens beim Frühstück wird das als EPUB gelesen und direkt markiert, wo ich Fehler habe, wo mir was auffällt. Und ich versuche dann, die ersten Kapitel zumindest alle nochmal laut zu lesen. Aus zwei
also Vera, da muss ich jetzt sagen, ich bewundere dich. Ich weiß, dass es einige von uns AutorInnen gibt, die das so machen. Und ich bewundere die, weil das wäre gut und richtig. Und ich bin dazu nicht in der Lage. Also in der Woche einmal gibt's einen Tag, wo es fließt. Dann kann ich 7 Seiten schreiben. Das ist aber schon ziemlich das Maximum bei mir.
Ja, das ist auch
dann gibt's einen Tag, da geht Schreiben gar nicht. Oder es gehen mal nur 2 Seiten. Also die nach Seiten oder nach Wordcount schreiben, oh, ich finde das so toll, würde das auch gerne können.
Also ich muss machen. Also meine Erfahrung ist auch an Tagen, wo ich davor sitze und dann sehe, Papyrus zeigt mir an, du musst jetzt 1100 Wörter schreiben. Und ich denke, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Dann gucke ich manchmal einfach nur, ja gut, wo ist die Frau, die Person jetzt, ne? Was macht sie mal? Sie geht sich jetzt mal Bitteressen holen oder irgendwie sowas Profanes. Ne? Und da entstehen meistens die besten Szenen. Also das
habe ich mir sagen lassen, dass wenn man einfach anfängt, dann schreibt man auch.
Ja, ja. Und dann freue ich mich immer, wenn dann Papyrus der Balken die Farbe ändert und dann kommt immer so ein Bild, du kannst einen Kaffee trinken. Ah, oh, super, zack.
Ich beneide dich.
Ja.
Also ich bin immer froh, Stefanie, wenn ich jemanden treffe, der so tickt wie ich, weil die Vera immer mit mir schimpft, dass ich so lange brauche. Aber ich könnte, glaube ich, auch ein Jahr lang überarbeiten, weil es mir so viel Freude macht, die Sätze immer wieder zu drehen. Und tatsächlich auch, also das letzte Buch habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr liegen lassen, aber aus anderen Gründen. Und dann nochmal komplett durchzulesen und zwischendurch zu denken, oh, wer hat denn den tollen Satz geschrieben? Das ist schon schön.
Ja, gut. Nein, aber so hat jeder seinen Weg. Wobei Haruki Murakami ist ja auch für mich ein Vorbild, aber in anderer Hinsicht, weil der ja auch nicht so übermäßig viel recherchiert. Der hat ja mal ein Buch geschrieben, was in Finnland spielt, obwohl er nie in Finnland war. Und als er dann später nach Finnland kam, hat er gesagt, hätte sich gefreut, dass Finnland so aussieht wie in seinem Buch. Das nehme ich mir. Also ich muss gar nicht, ich bin extrem recherchefaul, das muss ich jetzt hier mal gestehen in aller Öffentlichkeit. Wenn ich denn so ein Buch schreibe, dann komme ich um einen Stellen, wo ich denke, oh, die musste jetzt mal näher gucken, dann notiere ich mir die oder markiere mir die im Manuskript hier nochmal recherchieren. Und dann schreibe ich weiter und am Ende stelle ich bei mindestens der Hälfte der Stellen fest, ach, geh doch so.
Nur ich glaube auch, es ist total unterschiedlich. Ich meine, Murakami, da geht es ja darum, was mit den Menschen passiert. Letztlich ist es auch wurscht, ob Finnland so aussieht oder nicht. Also bei sowas wie Nebelkindern muss die Recherche, glaube ich, schon sein, weil man dann überprüfen muss, ist das richtig, was ich geschrieben habe. Ja. Ich habe aber jetzt was komplett anderes geschrieben. Das Genre nennt sich Inspirational Novel. Und man wollte das von mir. Das ist sowas wie das Café am Rande der Welt oder früher Hesse Siddhartha. Also eine Geschichte mit Wandlungscharakter. Mhm. Also ich war zuerst, habe ich halbe Schnappatmung bekommen, als man mich gefragt hat, ob ich das schreiben will. Und hauptberuflicher Autor sagt, ja.
Schnappatmung vor Schreck oder vor Begeisterung?
Nein, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich sowas überhaupt schreiben kann. Ich fand das auch ein bisschen seltsam. Und das ist auch nicht das Genre, das ich lese. Also es war für mich komplett verrückt, aber war ein super Angebot. Ja, sag ich ja. Und als es hieß, hast du 7 Monate Zeit, da genauso. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Buch gewesen, Vera, wo ich nicht viel recherchiert habe. Also spielt in Tunesien, aber da bin ich jedes Jahr für die Mehrschreibzeit mit den super Kollegen und Kolleginnen. Da hatte ich auch Erlebnisse, die ich einbringen konnte. Also wirklich recherchiert habe ich für dieses Buch kaum. Mhm. Ich habe einfach erzählt. Mhm. Ja, also deswegen, das ist eine Sache ganz unterschiedlich nach Genre, nach Buch.
Also
sag doch
mal,
Belieben.
Wie heißt das Genre? Inspirational?
Inspirational Novel.
Okay. Ja, also ich glaube, das geht gerade sehr, sehr gut.
Ja.
So eine Mischung aus psychologischer Ratgeber und Geschichte.
Das ist gerade das Ding.
Der neue Hype heißt Healing Fiction.
Du, so kann man es auch nennen.
Ist im Kern
das
dasselbe.
Das ist ziemlich dasselbe. Den Begriff finde ich noch ein bisschen, also der gefällt mir nicht. Aber das geht alles in die Richtung. Also Healing ist dann schon richtig Heilung und heilend. Mhm. Also das würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, das Café am Rande der Welt oder die 25 Sommer, da gibt's, früher war es der kleine Prinz. Also solche Dinge, wo man Lebensweisheiten rauszieht. Mhm. Und es ist ein Wahnsinnstrend. Und es ist auch ganz klar, die Nebelkinder heutzutage würde kein Verlag mehr nehmen. Wenn Krieg ist, will man nichts über Krieg lesen. Mhm. Und man will es auch nicht zu problematisch bei diesen Geschichten. Also ich denke, ich habe schon einen problematischen Anfang. Wie gesagt, ich kann nie ganz schön und nie ganz grauenhaft. Ich bin da irgendwie immer so zwischen den Polen hin und her gehend. Also in dieser neuen Geschichte nehme ich auch wieder eine Frau, die mit echt einem heftigen Rucksack an Problemen kommt, die dann aber Erlebnisse hat, wo sie merkt, und das sind Sachen, die ich vertreten kann, komm, nimm die Dinge erstmal an, wie sie sind. Mhm. Kannst sie nicht ändern. Dann fang mal an, loszulassen. Suhle dich nicht in deinem früheren Leid. Mhm. Nimm den Moment wahr. Also solche Sachen, da stehe ich schon auch absolut dahinter. Hab's versucht, auch nicht zu sentimental zu schreiben, aber eben, es ist ein Genre, das die Leute heute mögen, denn sie möchten in der wirklich heftigen Zeit, in der wir uns gerade befinden, Corona, Ukraine-Krieg, jetzt haben wir einen Amerika-Irak-Krieg, der nicht zu enden scheint, da wollen sie irgendwas, an dem sie sich nochmal festhalten können.
Das kann ich gut nachvollziehen, das will ich auch.
Und das ist so, und ich habe diesen Auftrag dann sehr gerne angenommen und ich habe es dann auch sehr, sehr gerne geschrieben.
Aber ich muss noch mal ein bisschen jetzt technisch fragen, was sind denn so die Kernelemente, die so eine Inspirational Novel oder Healing Fiction Buch haben muss, damit es in das Genre passt?
Also es geht um einen Mensch, der irgendwann eine Erkenntnis hat, die ihn, also in seinem Inneren ist wieder ein bisschen zu viel, die ihn irgendwie in seinem tiefsten Sein wandelt. Mhm. Zum Beispiel bei mir ich suhle mich in der Vergangenheit, das tun wir alle irgendwie. Ich habe halt eine schwere Kindheit und ich hatte eine Mistpartnerschaft und mir geht's auch so dreckig. Zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, so war es. Ich nehme das an, aber jetzt ist es weg. Und jetzt schaue ich mir diese verdammte Blume im Wald an. Und die ist da und die ist verdammt schön. Und dann schaue ich mal weiter, wie ich mein Leben vielleicht so hinkriege, dass es auch zu mir passt, dass ich mich nicht immer von den äußeren Zwängen zwingen lasse. Also sowas ist eine Inspirational Novel. Also Kaffee am Rande der Welt kriegt er auf einer Speisekarte. Ich glaube, es sind 5 existenzielle Fragen gestellt. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und die diskutiert er dann mit der echt süßen Kellnerin durch. Und ja, manchmal sind diese Sachen ein bisschen schlicht. Aber ich finde es schon auch okay, nachdem ich es geschrieben habe. Also ich habe mich selber auch ein bisschen am Riemen gerissen, als ich es geschrieben habe.
Also ich stelle mir das jetzt durchaus als Druck vor, zu sagen, ich muss jetzt ein Buch schreiben und da müssen andere Lebensweisheiten rausholen.
Ja, es ist immer so Druck, schlau, ein Buch zu schreiben.
Also das würde ich jetzt nicht immer sagen. Aber ich habe auch nicht den Anspruch, Lebensweisheiten zu verteilen.
Ja, also das fand ich auch schwierig. Ich habe damit angefangen, also ich habe gesagt, das Buch spielt in Tunesien und das Irre war, dass ich während dieser Mehrschreibzeit, wo eine Gruppe von Autoren und Autorinnen schreibt und aber auch abends Seminare hat und sowas, habe ich diesen Auftrag bekommen. Und ich war gerade in Tunesien und dieses Land berührt mich immer. Also wir sitzen da hauptsächlich im Hotel, lassen uns eigentlich genau nicht aufs Land ein, weil wir wirklich schreiben wollen, was legitim ist. Und trotzdem weiß man natürlich, in was für einem Land man ist. Mhm. Und man sieht Frauen in der Vollburka ins Meer gehen. Mhm. Und natürlich clashen da die Kulturen aufeinander. Und das war für mich ganz klar, das ist ein Thema, was ich aufgreifen will. Mhm. Wie ist das Frauenbild bei uns? Wie ist das Frauenbild dort? Für mich war in dem Moment ein Riesenproblem, dass ich wirklich nicht diese kulturelle Aneignung mal haben wollte.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung, wie eine arabische Frau sich unter der Burka fühlt.
Nee.
Ich werde auch nicht behaupten, dass ich das weiß.
Mhm.
Aber in der Spiegelung, dass ich sehe, da gibt es ein anderes Frauenbild, kann ich mich selbst reflektieren. Denn mein eigenes Frauenbild muss mit Sicherheit auch nicht das einzig wahre sein. Und das war dann so ein Thema für mich, womit ich sofort etwas hatte, wo ich sagen kann, ja, das interessiert mich, darauf will ich eingehen.
Mhm.
Also so, ja.
Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, spannend. Ich wollte aber nochmal, bevor wir nachher zu Tamaras total kritischen Buchbubble-Fragen kommen, einen noch mal einen Schlenker machen, weil da zwischen Nebelkinder und dem, was du jetzt schreibst, dann ist ja noch ein anderes Thema dazwischen. Du hast dich ja auch damit beschäftigt, wie es Menschen geht, die, wie sagt man heute,
Menschen mit Behinderung ist das häufigste Wort dafür.
Heißt auch mal Menschen mit Behinderung heute, ja. Heißt auch nicht Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Okay.
Du, nee. Ja, nein, das ist, da hake ich gleich mal ein, weil ja? Ich das super spannend finde. Also wir haben es jetzt schon im weitesten Sinn, aber darauf werden wir kommen. Ist es ein Thema rund um Menschen mit Behinderung? Und ich habe ganz lang recherchiert, wie man sagt. Früher hatten wir gesagt Behinderte. Dann haben die Menschen sich dagegen verwehrt und haben gesagt, wir sind nicht behindert. Dann kamen Menschen mit Besonderheiten. Menschen mit Behinderung ist heutzutage anscheinend das Üblichste. Es gibt jetzt aber schon wieder einen Gegentrend. Und zwar Betroffene selbst, die sagen, ich will Behinderter genannt werden.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört.
Ich werde nämlich von euch, von der Gesellschaft behindert. Ich komme nicht mal in die Straßenbahn rein. Und deswegen nennt mich so. Also, und das ist ja für uns Autoren und Autorinnen so wichtig, dass wir uns überlegen, mit welchem Wort bezeichnen wir was. Mhm. Ich habe das im Nachwort auch wirklich thematisiert. Ja, und Buch selber habe ich, glaube ich, dieses Wort Behinderung sowieso nicht oder kaum benutzt. Ich würde fast denken,
es geht in diesem
nicht.
Fall ja auch um Autist.
Ne? Mhm, genau.
Und die Schwester dieses Autisten,
genau.
Wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist ja auch wieder so ein Thema, was wir gerade schon erwähnt, da hast du lange recherchiert. War das auch ein Auftrag oder war das wieder so ein Moment, wo du selbst was erlebt hast und sagst, da muss ich jetzt ein halbes Jahr eintauchen?
Ja, das ist wieder so eine total spannende Geschichte.
Deswegen bist du hier.
Ich habe einen TED-Talk gesehen. Also TED-Talk, manche kennen es, manche kennen es nicht. Da kann man sich auf eine Bühne stellen und 10 Minuten über ein beliebiges Thema sprechen. Manchmal werden auch Themen vorgegeben, aber manchmal kann man über irgendwas sprechen. Und da war eine Kanadierin, Alicia Maples, und sie erzählt über sich als Schwester von einem schwer autistischen Bruder. Und sie hat mal, und sie war ziemlich die Erste, die über sich erzählt hat, wie sie gelitten hat, was das für sie bedeutet hat. Und diese 10 Minuten hatten am nächsten Tag 1000 Klicks und am übernächsten Tag 100.000 Klicks und dann verstreute sich das millionenfach über die ganze Welt.
Mhm.
Und daran hat man gesehen, das ist ein brennend heißes Thema, was bisher einfach kaum thematisiert worden ist.
Mhm.
Und es hat mich wahnsinnig berührt. Was ist da mit den Kindern, die um ein Kind, das bedürftig ist, gibt übrigens das auch noch mal Ausdruck, bedürftige Kinder, wobei das auch sehr problematisch ist.
Mhm.
Aber also es ist ein Kind de facto bedürftig in der Familie. Es braucht mehr Zeit, es braucht Ärztebesuche, es braucht psychologische Besuche, es braucht sehr oft Tag und Nacht Betreuungsaufwand und dann ist da irgendein Kind daneben und wie das wird. Und früher nannte man diese Kinder Schattenkinder und ich glaube, aus gutem Grund hat sich dieser Begriff nicht durchgesetzt, weil sie stehen nicht im Schatten von etwas Übermächtigen, sondern sie stehen wie eben ein Glas, ein Wasserglas, direkt im Zentrum, außenrum um das andere Kind und man schaut durch sie hindurch.
Mhm.
Weil die ganze Familie konzentriert sich auf das Kind mit Behinderung, wo muss es hingefahren wird, wer passt auf die Nacht auf, wenn es schreit, wenn es krank wird und so weiter. Das Geschwisterkind ist ein Kind, das agiert. Das sind keine zerbrechlichen Kinder. Darum geht's nicht bei Glaskindern, sondern die tun, die ackern. Die unterstützen die Eltern teilweise über die Nachtschichten. die gehen mit dem Kind raus, auch wenn das zum Beispiel eins der Themen ist, die für die Geschwisterkinder einfach nicht einfach ist, sind. Und das muss man mal aussprechen dürfen. Die kochen, die sind Kinder, die machen keine Probleme in der Schule. Die sind vielleicht noch gut im Sport, weil ihnen ganz klar ist, in dieser Familie dürfen sie kein weiteres Problem mehr machen. Das sind Glaskinder.
Es erinnert mich gerade an die Geschichte von Familien, wo ein Kind besonders gut im Sport ist und von der Familie gefördert wird und dann das andere, was nicht gut im Sport ist, dann irgendwie daneben steht.
Du triffst es auf den Punkt. Also ich sage immer, Glaskind fing an mit diesem Begriff Geschwisterkind von einem Kind mit Behinderung. Aber das kann und muss man ausweiten. Das gilt auch, wenn ein Geschwisterkind kriminell wird oder drogenkrank oder in irgendeiner anderen Art die Aufmerksamkeit der Familie total auf sich bindet. Und Vera, das ist es. Wenn einer der Superstar ist, und es ist sehr oft diese Sportsuperstars, die die Eltern dann zum Auswahl-Tennisspiel nach sonst wohin fahren und wo man auch sogar die Ernährung drauf ausrichtet und so.
Das und alle Geschwister müssen denselben Sport machen, weil sich Familie nicht zu zwei Sportveranstaltungen.
Genau. Und das sind auch Glaskinder. Ja, ich höre es raus. Und auch diese Menschen dürfen sich Glaskind nennen und das mal aussprechen.
Ja, das stimmt. Ja, meine Liebe, du hast man merkt schon in deinem Gespräch.
Nein, Vera, jetzt gehe ich rein. Weißt du, was du gerade gesagt hast? Alles gut.
Habe ich alles
gut gesagt? Deswegen bist du ein Glaskind.
Wahrscheinlich.
Wenn man nämlich zu dem Geschwisterkind sagt, boah, du hattest es schwer, sagt das Geschwisterkind immer, alles gut, bei mir war es nicht so schlimm. Ist ja alles in Ordnung.
Also ich bin mittlerweile ein bisschen...
Typische Verhaltensweise.
Okay. Wobei ich jetzt schon zu meiner Rechtfertigung wäre ja blöd, aber schon lange, ich habe da schon mich sehr mit beschäftigt und das Thema, was du vorhin angesprochen hattest, so diesen Punkt, so in der Vergangenheit sich zu suhlen, das habe ich irgendwann versucht abzulegen. Gut, ganz hundertprozentig geht's nicht, aber...
Aber du weißt, Vera, zuerst annehmen.
So ist es.
Zuerst annehmen, so war es.
Ja.
Und dann erst loslassen. Ja. So verbinden wir die Themen.
Ja, ne, sehr gut. Also sehr tief schürfend heute. Also wie du merkst, bei mir bist du schwer eingedrungen. Und ich gehe mal davon aus, bei dem einen oder anderen Hörer oder einer oder anderen Hörerin da draußen, dem wird es genauso gehen. Aber jetzt bist du erstmal dran, weil jetzt gibt es Tamaras total kritische Buchbubble-Fragen.
Das können wir gleich machen. Jetzt erlaube ich mir aber auch noch eine Frage zu stellen, die mich interessiert.
Entschuldige.
Und zwar, was mich persönlich sehr interessiert, wo du ja jetzt auch einfach sehr schwere Themen mitunter hast und sagst, du machst auch Lesungen. Ich finde das manchmal eine ziemliche Herausforderung, irgendwo hinzugehen und zu lesen und zu wissen, ich bringe jetzt ein schweres Thema mit. Also ich erinnere mich bei der Premierenlesung meines Romans, wo es um den Tod dieses jungen Mannes geht, da habe ich mit einem Text angefangen, der zu der Zeit der Beerdigung spielt und habe das gelesen und habe schon gemerkt, oh, da ist jetzt gleich so ein Gewicht drin und habe dann einfach gesagt, naja, ich dachte, ich fange mal mit was Lebensbejahendem an. Dann wurde natürlich wieder gelacht, also das so ein bisschen auf die Schippe genommen, aber es fängt ja schon im ersten Schritt an, wenn man überlegt, bei der Akquise, wo möchte ich denn gerne lesen? Ach nee, das ist ja eigentlich, die wollen bestimmt was Lustiges haben. Also wie gehst du damit um, mit dem Thema?
Also auch da hast du bestimmt recht. Ganz harte Szenen zum Beispiel bringe ich nicht in Lesung. Also Vergewaltigungsszenen, obwohl ich die ja nie explizit beschreibe, aber wenn das Astloch sich dreht, weiß der Leser, was passiert. Sowas lese ich nicht. Das vertragen die Leute auch nicht. Also ich habe teilweise dann doch den Tränen nahe. Also da muss man dann aufpassen, was man an Lesestellen bringt. Aber ich bin anders gestrickt. Ich bin irgendwie eine Rampensau. Also ich lese wahnsinnig gerne.
Und da sind wir nicht anders gestrickt.
okay. Ich liebe diese Themen und will sie ja auch rüberbringen. Und ich bin jemand, also ich lese maximal 7 Minuten. Und dazwischen rede ich, so wie mit euch, wie ich zu dem Thema gekommen bin, was das Thema bedeutet. Und ich gehe auch immer in ganz lange Gespräche. Und ich mag das total gern. Ich gehe sehr gern auf Lesungen.
Und da haben wir noch eine Gemeinsamkeit, weil wir sind alle drei Rampensäue. Ne? Wobei ich fange beim Lesen immer gerne mit der Leiche an. Also, ne? Aber das ist ein bisschen anders, ja. Ja. Okay, darf ich jetzt oder?
Jetzt darfst du.
Okay. So, jetzt kriege ich aber nicht mehr so gut die Kurve zu den total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara. Die kommen jetzt einfach. So.
Genau. Liebe Stefanie, welches Buch hat dich als Leserin denn zuletzt im positivsten Sinne überrascht?
Ich sag euch die Wahrheit, an was ich gerade lese.
Ja, natürlich.
Und das Buch heißt Don't Miss the Clitoris.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, es steigt auf die Spiegel-Bestsellerliste. Ich habe in der Frauenzeitschrift beim Arzt drüber gelesen, nicht beim Gynäkologen. Und ich finde es so wahnsinnig interessant. Und zwar ist es eine Gynäkologin, die festgestellt hat, in jedem Lehrbuch für Ärzte werden 10 Seiten über den Penis geschrieben. Mhm. Exakt wie der aufgebaut ist, mit allen Funktionen und allem. Und 3 Sätze über die Klitoris. Man nennt sie gern einen kleinen Knubbel. Und dann hat sie geforscht und festgestellt, also erstens, der Aufbau ist sehr ähnlich. Die Größe ist sehr ähnlich, nur dass sie dann eben ins Innere führt. Aber das kann man ja nach heutiger Forschung mal nachsehen. Es ist ein Schwellkörper. Und also nicht nur, dass es das Biologische ist, was ich einfach schon mal interessant finde. Es ist natürlich wieder eine Geschichte der Frauen. Es gibt nämlich zum Beispiel einen anatomischen Bericht, schreibt sie da drin, aus dem 16. Jahrhundert. Das wusste man alles. Aber es wird verschwiegen. Und damit wird natürlich auch die Sexualität der Frau verschwiegen. Und dass sie durchaus prinzipiell genauso Lust haben kann wie der Mann. Man muss natürlich auch so ein bisschen wissen, wie es funktioniert. Und deswegen finde ich das ein super Buch und ich finde es ein super wichtiges Buch. Ich habe vorher Beklaute Frauen gelesen. Finde ich auch ganz wichtig, dass vermutlich nicht Einstein die Relativitätstheorie entwickelt hat, sondern zumindest mit seiner Frau. Und dieses Don't Miss the Clitoris ist der nächste Schritt, dass wir nicht vergessen, obwohl es in unserer Gesellschaft schon wieder langsam so ist, dass es ein Gender Gap gibt und dass bei den Frauen vieles, vieles einfach unter den Tisch gefallen ist. Don't miss the clitoris.
Sehr cooler Buchtipp.
Wobei ich jetzt wirklich, ich weiß, wir gehen jetzt völlig vom Thema ab, aber ich musste jetzt gerade so als Quereinsteigerin hat man ja besondere Erkenntnisse, wie diverseste Körperteile umgebaut werden können. Ne? Also von daher, das mit den Schwellkörpern und der Ähnlichkeit war mir sehr bewusst.
Ja. Aber das ist doch faszinierend, dass du es weißt. Und frag mal bitte einfach die normale Frau.
Ja,
geh jetzt mal hin. Die haben keine Ahnung, dass es mehr als ein Millimeter großer Knubbel ist. Fragt mal, es ist verrückt.
Ja.
Ist Wahnsinn.
Ich glaube, das vertiefen wir jetzt nicht.
Ja, aber man muss darüber reden.
Reden wollen wir auch über die zweite Frage. Und das ist, was hast du denn aus deinem größten Fehler gelernt?
Aufstehen, weitermachen.
Das ist aber jetzt Nebelkind, oder?
Oh, ich habe mehrere große Fehler.
Ja.
Es war immer dasselbe. Und der allergrößte Fehler war auf jeden Fall auch aufstehen, weitermachen.
Ja, ich kenne das.
Und zum Schluss, was sollte denn deiner Meinung nach über dem Schreibtisch aller AutorInnen stehen?
Also über die Frage habe ich lange, lange nachgedacht. Da könnte einem jetzt viele kluge Sätze aus Schreibratgebern oder sonst wie einfallen. Und ich war ja mal Unternehmensberaterin bei einer großen Unternehmensberatung und die hatte einen Wahlspruch und ich habe mir dann irgendwie überlegt, ich finde, der gilt immer noch, work hard, play hard. Also arbeite verdammt viel und hab dazwischen Spaß.
Sehr schön.
Ja, das machen wir so, ne, Tamara? Ja,
auf jeden Fall.
Das mit dem viel arbeiten, das ist noch einmal okay. Liebe Stefanie, es war richtig toll, dass du heute Zeit für uns hattest. Ich bin sicher, dass unsere Hörenden da draußen sehr viel mitnehmen können. Also ich habe einiges mitgenommen. Und ja, ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Ihr folgt uns, wo immer es geht, abonniert unser Buchbubble-Bulletin. Und hört uns regelmäßig. Also bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Danke, Stefanie. Tschüss.
Tschüss, es hat großen Spaß gemacht. Danke euch.